Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 11. Juni 2026.
Hallo Andreas, wieso bist du nicht in Spanien? Ich sehe deinen üblichen Hintergrund. Warum bist du zu Hause?
Hallo Heike. Ja, das war ein bisschen blöd dieses Mal, weil ich habe so eine kleine, nichts Besonderes, keinen besonderen, aber so einen kleinen chirurgischen Eingriff und den konnte ich nicht verschieben. Nee, ist alles gut. Das ist alles okay, aber es war, wie gesagt, meine Ärztin hat gesagt, machen Sie das bitte sofort und deswegen konnte ich nicht mitfahren.
Ah, das ist aber schade. Und jetzt bist du mit deinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort im täglichen Austausch oder wie kriegst du jetzt alles mit, was ich nicht mitkriege?
Ja, klar. Also ich habe auch noch, bin immerhin noch Experte genug. Das hat mich sehr gefreut, dass die Zeit mich als Autor gecastet hat. Also auch aus Rom raus kann ich noch Papst. Also so ganz verlernt habe ich es noch nicht, aber es tut mir wirklich sehr leid. Ich wäre sehr gerne da mitgefahren.
Ja, das glaube ich sofort. Also ich gestehe, ich habe diese Woche irgendwie, ich weiß auch nicht, bei mir war so viel los. Ich habe nur ansatzweise mitgekriegt, dass der Papst irgendwie in Spanien ist und irgendwie Madrid und da Bad Bunny, diesen Superstar getroffen, diesen Musiker. Da habe ich mich doch sehr gewundert, wen der Papst alles so trifft. Aber jetzt musst du mich irgendwie mal so ein bisschen abholen. Was ist da jetzt los und warum und was bedeutet das jetzt alles für die Welt? Weil das hat ja immer alles so viel Bedeutung, wenn der Papst irgendwie auch nur einen Schritt macht.
Naja, also Spanien ist etwas ganz Besonderes. Kein anderes Land auf der Welt, also Deutschland, Frankreich, Argentinien, USA, China, Australien, was auch immer, keines dieser Länder käme an einen Besuch in Spanien heran mit einem Papst, weil nur die spanische Königsfamilie sich die katholische Königsfamilie nennen darf. Das sind die einzigen katholischen Regenten der Welt.
Und was haben die dafür getan, dass die das sind?
Das ist ein Kapitel, darüber reden die Leute im Vatikan nicht so besonders gern. Ah. Aber es geht um ein Wunder.
Ah, aber das ist doch schön. Wunder mag ich immer. Eure Wunder.
Ja, also das ist diesmal ein ziemlich problematisches Wunder. Deswegen weiß ich nicht genau, ob du so glücklich darüber wärst. Es geht um ein Wunder aus dem Jahr 1492. Im Jahr 1492 passieren zwei Dinge gleichzeitig. Und das sieht der damalige Papst Alexander der VI. Als ein großes Wunder. Also das eine ist, in Spanien ist die sogenannte Reconquista erfolgreich. Das bedeutet, Isabella von Kastilien und ihr Mann gelingt es, das letzte Emirat der Muslime auf spanischem Boden zu zerschlagen. Das ist das Emirat von Granada. Die Muslime haben ja seit dem 8. Jahrhundert, also 600 Jahre lang, eigenes Land, einen eigenen Staat in Spanien gehabt, haben auch viele Spuren hinterlassen. Kann man sehen, wunderschöne Moscheen gebaut, die noch stehen geblieben sind oder in Kirchen angebaut worden sind. Und in diesem Jahr 1492 gelingt es also nach mehreren Kriegen endgültig das letzte Emirat in Granada zu verdrängen.
Okay, aber das ist ja kein Wunder, sondern wahrscheinlich weil die Folge hält von den besseren Waffen, den besseren Strategien, oder?
Genau, aber der damalige Papst sieht das jetzt als einen Wink Gottes, weil gleichzeitig passiert noch etwas sehr, sehr, sehr Seltsames. Es gibt eine Kirche in Rom, da waren wir auch sogar, Santa Croce in Gerusalemme, erinnerst du dich?
Natürlich.
Das ist die Kirche, die die Frauen in die Kapelle der heiligen Helena jahrhundertelang nicht betreten durften. Man denkt immer nur, das gibt es in anderen Religionen. Nein, auch in der katholischen Kirche gab es Orte, die Frauen nicht betreten durften. Das war diese Kapelle. Und in dieser Kirche wird im Jahr 1492 gebaut. Also das ist eine sehr, sehr alte Kirche. Die geht zurück auf Kaiserin Helena. Und als sie an der Kirche bauen und bauen und bauen, reparieren sie auch die Fassade. Und über dem Eingang finden sie eine kleine Höhle, eine Aussparung. Und machen die auf. Und da drin finden sie den, aus der damaligen Einschätzung der Päpste, wichtigsten Schatz der ganzen Welt, nämlich den sogenannten Kreuzestitel, Titulus Crucis. Das ist, kennst du auch, das ist diese kleine Holzbrett, das über dem Kreuz von Christus angebracht hat und auf dem drauf stand, Jesus von Nazareth, König der Juden auf Latein, Jesus Nazarener, Rex Judeo, Inri, der König der Juden. Danach steht es nochmal auf Hebräisch. Es steht auch in drei Sprachen auf dem Kreuzestitel. Und der Papst ist also völlig begeistert und sagt, das gibt's doch gar nicht. Also nach über 1000 Jahren bei der Reparatur dieser Kirche finden wir jetzt endlich das, was über dem Kreuz von Jesus Christus gehangen hat. Und sagt, das ist ja ganz toll. Also der liebe Gott hat uns ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Und gleichzeitig bekommt er die Nachricht aus Spanien, die Reconquista war erfolgreich, das Emirat Granada ist zerschlagen. Und dann sagt er, Wahnsinn, Gott hat also nicht nur mich, den Papst, mit diesem Inri-Zeichen belohnt, was ja irgendwie normal ist, Päpste werden ja von Gott belohnt. Aber,
ununterbrochen. Ja.
Aber auch die Spanier. Und nur die Spanier sind von Gott ganz besonders gesegnet. Und deswegen verleiht er dem spanischen Königspaar den Ehrentitel katholische Könige, und nur sie sind katholische Könige.
Okay, und was bedeutet das in der Praxis jetzt, wenn ich sage, ich bin jetzt katholische Königin, was heißt das? Okay, ich darf weiß tragen und nicht schwarz, wenn der Papst kommt, das habe ich gelernt in all diesen Jahren, in diesem einen Jahr.
Und genau, du gehörst zu denen, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, ob du irgendwie noch Änderungen in deinem Leben vornehmen willst. Also
ich glaube, spanische Königin wollte ich in diesem Leben nicht mehr werden, ganz ehrlich.
Du musst auch gar nicht nur spanische Königin werden. Also du könntest Ex-Königin von Spanien werden.
Das ist ja noch schwieriger. Da muss ich ja erstmal Königin werden, um dann Ex-Königin zu werden.
Okay, also.
Aber gut.
Also um weiß tragen zu dürfen, musst du Königin von Spanien sein oder Ex-Königin. Also Sophia, die Ehefrau des verstorbenen Königs Juan Carlos, die darf auch weiß tragen. Das betrifft auch die belgischen Königinnen. Sowohl die regierende Königin als auch ihre Mutter. Damit haben wir jetzt schon mal vier Frauen, die weiß tragen dürfen. Es betrifft die Erzherzogin von Liechtenstein. Die ist nämlich auch eine katholische Fürstin. Und Charlene von Monaco, die Prinzessin.
Die haben wir ja gerade gesehen.
Genau,
ja.
Die haben wir gerade gesehen. Da war ich auch dabei. Die trug also weiß vor dem Papst. Und,
ja, und ja.
Die siebte fehlt noch. Die siebte ist die Erzprinzessin des italienischen Königshauses von Savoyen. Wie du weißt, ist Italien eine Republik. Der italienische König wurde fortgejagt nach dem Ende des katastrophalen Zweiten Weltkriegs. Aber diese Familie gibt es natürlich noch von Savoyen, und die Prinzessinnen von Savoyen, die dürfen auch weiß tragen.
Ach was, also da wurde der Adel so gar nicht abgeschafft. Gut, ich meine, Gloria von Thurn und Tax, das gibt es auch noch, aber gut.
Und die Königin, also diesmal Letizia, ist eine ganz besondere Königin, weil, wie du weißt, war die ja schon mal verheiratet, bevor sie den König Philippe den VI. Geheiratet hat.
Auch das noch, das geht doch eigentlich gar nicht so mit diesem ganzen Katholizismus, habe ich doch gelernt.
Aber, es gab, also weil das so wichtig ist, also weil, wie gesagt, das spanische Königshaus für den Vatikan viel wichtiger ist als jedes andere, musste vorher eine Kardinalskommission darüber beraten, ob Philippe der VI. Letizia heiraten darf oder nicht.
Meine Güte, und was hat dann dafür gesprochen, dass sie es darf?
Weil Letizia hat nur in einem Rathaus geheiratet, also nur zivil. Mhm. Also eine bürgerliche Ehe, aber sie war nicht in einer Kirche.
Also vorher.
Vorher. Deswegen ist sie sozusagen aus katholischer Sicht überhaupt nicht verheiratet gewesen.
Ach ja, genau. Stimmt, ich bin ja auch nicht verheiratet. Ach, das ist alles so lustig.
Richtig. Also auch du könntest, ich weiß nicht, ob du das noch vorhast, aber du könntest noch in weiß in einer katholischen Kirche heiraten. Wie gesagt, und Letizia hat dann auch den Zuspruch bekommen, und man hat gesagt, was noch ein bisschen problematisch dazu war, sie war ja vorher eine ganz normale bürgerliche Dame. Sie war ja Journalistin, Kollegin von uns, hat auch für eine Nachrichtenagentur gearbeitet, die ich ganz gut kenne, Effe in Spanien. Ich kenne da viele Kollegen von ihr. Sie war auch ganz beliebt, soweit ich von den Kollegen weiß. Also war eine nette Kollegin, alles gut. Deswegen gab es also zwei Hürden. Erstens bürgerlich, zweitens schon verheiratet. Aber Felipe der VI. Hat ihr einen Antrag gemacht. Der muss also wirklich sehr in sie verliebt gewesen sein oder immer noch verliebt in sie sein.
Natürlich.
Die haben dann auch eine nicht gerade kleine Hochzeit gefeiert, daran erinnere ich mich noch, weil das auch im Vatikan großen Anklang gefunden hat, weil ein Kardinal die natürlich getraut hat, und es kamen 1400 Gäste.
Mein Gott, war der Papst damals auch da?
Nein, aber Kamen zu deiner Hochzeit auch so viele Gäste?
Nee, so ungefähr gar nicht. Ich war im 7. Monat schwanger und wir hatten gerade mal unsere Eltern und Schwiegereltern dabei und sind mit dem Bus zum Grindelhochhaus gefahren, wo wir da sehr unromantisch geheiratet haben. Es war trotzdem ein sehr schöner Abend.
Okay, also 1400 Gäste waren es bei dir nicht. Ja, und bei mir auch nicht. Aber wie gesagt, bei mir war es immerhin ein Bischof, der uns getraut hat. Und ich sage jetzt immer dazu, siehst du, die Ehe hat immer noch gehalten, deswegen kann so schlecht die Trauung eines Bischofs ja nicht sein. Aber ganz egal, wir schweifen wieder furchtbar ab.
Wir schweifen wieder völlig ab. Also was habe ich denn noch davon, wenn ich so eine katholische, spanische Oberkönigin der katholischen Oberkirchen bin?
Also du bist die katholische Monarchin von Spanien, ja, das und hättest sagen. Zum Beispiel bei einem Empfang durch den Papst Vortritt vor den Botschaftern. Also die Botschafter, auch der deutsche Botschafter, der amerikanische Botschafter, die könnten erst nach dir den Raum betreten. Mhm. Du wärst da ganz vorne weg.
Naja, okay, ob sich das jetzt alles so lohnt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut, wir schweifen ab. Wir wollen ja vielleicht auch über ernstere Dinge sprechen. Also Spanien, was macht er denn dann noch so, außer jetzt Rockstars und Könige treffen?
Also erstmal war das ganz spannend. Ich fand das hochinteressant, weil ich habe also mit großer Spannung darauf erwartet, wie diese Landung am Flughafen in Madrid aussehen wird, weil das Ganze ist protokollarisch gar nicht so einfach, weil der König von Spanien ist ja der Nachfolger des mächtigsten Herrschers aller Zeiten. Das war Karl V. Das kennst du doch aus dem Geschichtsunterricht. Ein Habsburger. Das ist der, der sagte, ich bin in meinem Reich geht die Sonne nie unter, weil der war also der Herrscher über Teile Lateinamerikas, weite Teile Europas, gilt als einer der mächtigsten Menschen, den es je auf dem Planeten Erde gegeben hat.
Mächtiger als Trump, das darf der aber nicht hören.
Ja, der war damals also deutlich mächtiger als Trump und Karl und Philippe der VI. Ist sozusagen der Nachfolger eines der mächtigsten Herrscher der Welt. Der Papst ist aber der letzte absolutistische Wahlmonarch der Welt.
Das heißt genau was?
Also, wie du weißt, ist der Absolutismus ja abgeschafft worden. In der Französischen Revolution gab es da also Ärger, weil also die Ludwigs von Frankreich, die immer sagten, der Staat bin ich, die hatten da eine sehr hohe Meinung von sich. Gibt es ja heute bei Politikern auch noch.
Dass ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja, gibt es ein paar vereinzelte, fallen mir gerade ein, ja.
Genau, also das nannte man damals den Absolutismus. Und der Absolutismus bedeutete schlicht und einfach, dass der Regent also der Chef von allem ist. Also ich weiß nicht, bist du bei dir zu Hause der Chef von allem?
Das ist eine gute Frage. Also was die Verantwortung angeht, denke ich manchmal schon, aber das möchte ich gar nicht immer so, dass immer alle Fäden in meinem Kopf zusammenlaufen, was leider so ist. Aber ob ich deswegen die Chefin von allem bin, weiß ich nicht. Ich würde da gerne mehr abgeben.
Ich verstehe. Also du bist im Gegensatz zu einem absolutistischen Herrscher, bist du vermutlich nicht der Chef der Streitkräfte.
Wer sind denn dann in meinem Haushalt die Streitkräfte? Das wäre zu definieren.
Gut, ich weiß gar nicht, habt ihr einen aggressiven Rasenmäher, irgendwas, was man als Waffe benutzen kann.
Nein. Thermomix. Nein, haben wir gar nicht. Wir haben
keinen Gut, Thermomix. Also,
ja, ein Airfryer.
Ein Airfryer, ja, du müsstest, das gilt, glaube ich, nicht. Also du müsstest als absolutistischer Herrscher schon mal Chef der Streitkräfte sein. Hm. Die Schweizer Garde, also die Armee des Papstes, wird auf den Papst eingeschworen. Deswegen ist er der Chef der Streitkräfte. Er ist auch der oberste Richter. Das ist im Vatikan sehr ungewöhnlich, weil, wie du weißt, gab es einen wichtigen Teil der Revolutionen, die es in Europa gegeben hat, war eine Trennung zwischen der Legislative und der Judikative. Ja. Man hat also gesagt, die Richter müssen unabhängig sein, die Gerichte müssen unabhängig sein von den Politikern. Das ist im Vatikan nicht so. Es gibt zwar einen Gerichtshof, aber letztendlich ist der oberste Richter der Papst. Das nächste, was dazu kommt, ist, der Papst ist natürlich auch ohne die Kontrolle eines Parlaments. Es gibt im Vatikan kein Parlament. Mhm. Absolutistische Herrscher haben keine Kontrollorgane. Ja. Also der arme spanische König muss sich ja mit einem Parlament herumschlagen, die auch eigene Entscheidungen treffen können. Das braucht der Papst nicht. Und letztendlich ist der Papst auch der Besitzer des Vatikans. Also er kann als absolutistischer Herrscher eigentlich entscheiden, was er will. Aber das Entscheidende ist, es ist also keine Monarchie, die sich auf eine Familienreihenfolge stützt, also wie bei den Bourbonen in Spanien zum Beispiel. Also da ist der Vater König und der Sohn wird König und dann wird der Enkel König oder die Enkelin. Sondern im Vatikan wird der Monarch gewählt, wie du weißt, durchs Konklave. Und deswegen nennt man es die einzige absolutistische Wahlmonarchie der Welt.
Okay, ja, klingt super, aber eigentlich hat er relativ wenig davon, wenn wir ehrlich sind. Weil so viel kann er da ja nicht bestimmen.
Gut, er ist immerhin der Chef von 1,4 Milliarden Katholiken, aber richtig ist, protokollarisch war das jetzt nicht so ganz einfach. Jetzt kommt ein Papst nach der Landung in Madrid die Treppe hinunter. Und im Grunde ist er ja nur der Chef eines winzig kleinen, nämlich des kleinsten Staates der Welt. Also der ist ja nur ein paar Fußballfelder groß und da leben nur 600 Nonnen und Mönche und ein paar Priester. Und der spanische König ist ja der König eines wichtigen Landes mit diversen Anhängseln.
Okay, also du meinst, König trifft König und wer ordnet sich jetzt unter bei der Begrüßung? Also da geht's schon mal los, oder wie?
Genau, und ich fand es also spannend, was passiert jetzt? Bei diesen Begrüßungen läuft das normalerweise so ab. Der Papst kommt also die Treppe runter, nachdem das Flugzeug gelandet ist. Und der Gastgeber, also meinetwegen der Bundeskanzler, kommt dann auf einem roten Teppich dem Papst entgegen. Steht aber schon auf dem roten Teppich. Und in Madrid war das jetzt so, dass der König Felipe VI. Es nicht traute, sich auf den roten Teppich zu stellen. Sondern er stand mit Letizia, die ein weißes, unten ausgestelltes Kleid hatte und weiße Pumps, neben dem roten Teppich und wartete artig, bis der Papst die Treppe runtergekommen ist, dann den roten Teppich betreten hat. Und dann taten sie etwas, was unter den Herrschern der normalen Welt sehr ungewöhnlich ist oder eher auch verpönt. Sie küssten den Siegelring, den Ring des Papstes, also den Fischerring, das Zeichen seiner Macht. Das ist also bei Politikern, wie weiß ich, Präsidenten, Bundeskanzler, der sagt also, ich bin der Chef eines Landes, in dem es auch Menschen gibt, die an keinen Gott glauben und auch die nicht zu einer katholischen Kirche gehören. Und deswegen möchte ich als Oberhaupt des Staates auch nicht diese religiöse Ehrerbietung zeigen, also seinen Ring küssen. Das machen also ganz, ganz viele Herrscher nicht. Die geben dem Papst die Hand, so wie man sie einem Bundeskanzler gibt oder einem Präsidenten. Aber nein, der König und die Königin Letizia haben beide den Ring geküsst und sie hat auch geknickst.
Ach, ist das schön. Ja, gut. Und da warst du glücklich.
Da war ich glücklich und habe mich erneut gefragt, du hast in deinem Leben, soweit ich ihn sehe, ein einziges Mal geknickst, oder?
Ich habe eine, wann das denn? Ich glaube nie.
Nicht. Noch nie.
Soll ich denn rumknicksen?
Du hast irgendwann mal erzählt, dass du mit deinen Eltern zu einem Besuch gefahren bist und da solltest du knicksen.
Was? Das glaube ich, war deine Frau. Nein, weiß ich nicht. Verwechselt das? Oder vielleicht habe ich es hier im Podcast erzählt und unsere Hörer.
Okay, also du hast
Hörer
noch nie geknickst.
Besser als ich. Ich glaube, ich habe noch nie geknickst. Also aber ich musste mal einen Rock anziehen. Das war ganz schlimm. Das hat mir schon gereicht, dass ich als Kind immer einen Rock anziehen musste, wenn es zur Oma ging.
Okay, also knicksen war nicht so deins. Vielleicht übst du das gleich mal. Du guckst dir so ein paar Bilder von also als so Frau von Welt muss man sowas ja irgendwie auch. Also wer weiß,
Frau von Welt ja gerade nicht. Ich knick's doch nicht vor irgendjemandem nieder da. Also vor wem müsste ich denn jetzt? Also vor wem müsste ich denn jetzt als völlig normale, nicht-katholische Frau knicksen? Also wo gibt's denn da so eine, also wenn ich jetzt die Queen oder so, den gibt's ja gar nicht mehr, den King da, den alten Charles, wenn ich den treffe, müsste ich dann knicksen?
Also ob du denn bei dem Charles knickst oder nicht, das wäre mir ganz egal. Aber ich wäre, wenn wir beide zum Papst gingen, eigentlich schon ganz beruhigt, wenn du knicksen könntest.
Ja, also wenn das jemals eintreffen sollte, dann würde ich es vielleicht für nur den Podcast zuliebe üben.
Kannst du das mal üben? Du aber guckst dir jetzt das einfach an, wie elegant Letizia knickst. Ja. Also die hat sehr elegant geknickst. Und dann ging es also mit dem Papst auch noch in den Königspalast. Da gab es also den ganz großen Bahnhof, Salutschüsse. Die beiden haben sich dann mit ihren beiden reizenden Töchtern sozusagen zur Tea Time noch im Palast zusammengesetzt. Der Papst hat das alles, wie mir schien, sehr genossen. Und hat dann dieses Mammutprogramm hinter sich gebracht. Also auch diese wirklich historische Rede vor dem Parlament, das war schon spannend in Madrid, also dieses normalerweise hoch zerstrittene Parlament. Ich habe also, die haben das glaube ich schon so akzeptiert, dass da wirklich ein Friedensbote kommt. Kam mir so vor, dass das schon ankam. Und der Papst hatte ja vor der Reise den Erzkonservativen in Spanien schon gesagt, also mit euch nicht. Weil er mit seiner Kritik an dem sehr konservativen Orden Opus Dei keinen Hehl gemacht hat. Die sind ja, wie du weißt, also eine sehr konservative Organisation, stammen aus Spanien. Haben wir besprochen, ganz viele Politiker gehören auch dazu. Und in Spanien sind diese Treffen mit Opus Dei natürlich ganz besonders heikel, weil der Gründer, José María Balaguer, der ist ja heilig gesprochen, mehrfach Gottesdienste für den damaligen Diktator Franco gelesen hat. Also der gehörte schon deutlich in eine rechte, wenn nicht rechtsextreme Ecke. Und da hat der Papst gleich gesagt, also euch nicht, wir wollen hier keine Eliten, wir wollen keine Trennungen in der spanischen Gesellschaft. Ich bin ein Papst für alle und vor allem bin ich ein Papst des Friedens. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt.
Und er hat sich irgendwie ein Flugzeug noch angeguckt, habe ich gesehen. Er saß da hochinteressiert in einem Cockpit mit einem Kopfhörer auf und hat sich die ganze Technik erklären lassen. Also irgendwie so die Technikaffinität kommt immer wieder durch bei ihm, oder? Wie beobachtest du das?
Ja, er hat auch bei dem Besuch, als ich bei ihm war im Dezember, hat er mir seine Uhr gezeigt. Also er ist nicht nur KI interessiert, sondern er ist also was Handy, Uhren, alle technischen Computer.
Was hat er denn für eine Uhr?
Also ich habe eine Watch von Apple gesehen an seinem Armband. Ich kann dazu nur sagen, er ist also, was alle technischen Geräte angeht, Computer, Nachrichtenübermittlung, das alles interessiert ihn sehr. Und er hat etwas gemacht, was ich auch immer schon mal wollte, aber ich bin leider nicht der Papst. Wenn du der Witz ist ja, ich habe ja schon erklärt, der Papst ist ein Monarch. Der ist ja. Also ich weiß, viele sehen den als einen Seelsorger, als einen Priester, als einen Chef der Kirche, aber er ist auch ein Monarch. Und deswegen, wenn der Papst andere Monarchien besucht, auch wenn das keine Christen sind, dann gibt es ganz besondere Ehrenbezeichnungen. Also zum Beispiel, als Johannes Paul II. Jordanien besucht hat, hat der jordanische König auch Kampfjets geschickt, um das Flugzeug des Papstes zu eskortieren. Das tun eigentlich alle Monarchien. Auch der Emir von Abu Dhabi, als wir in Abu Dhabi waren, hat Kampfjets geschickt. Und natürlich schicken auch die Spanier Kampfjets, um das Flugzeug des Papstes zu eskortieren. Und was immer so ein bisschen gruselig ist, diese Piloten der Jets finden das total spannend zu zeigen, wie toll sie sind. Deswegen fliegen diese Flugzeuge immer total nah an die Papstmaschine.
Ja, das hast du mal erzählt, das ist ja so schrecklich. Ja.
Also du kannst die im Cockpit sehen. Du kannst die Piloten sehen, die machen dann auch immer so Daumen hoch zeigen und sagen, hi, wir sind hier. Und du denkst immer, Scheibe, wenn den jetzt also der Steuerknüppel auch nur einen einzigen Millimeter ausrutscht, dann knallt er in uns rein. Und der Papst hat, ich habe immer gedacht, cool wäre das, wenn man mit diesem Piloten mal reden könnte. Sagen, hi, wie geht's dir denn? Kannst du einfach mal bitte abhauen? Weil wir
kannst du mal Abstand, so ein bisschen Sicherheitsabstand. Es gab doch früher diese Fahrräder mit so einem orangenen Ding hinten am Gepäckträger zum Umklappen, sodass die Autos so einen Sicherheitsabstand bei den Kinderfahrrädern hatten. Erinnerst du dich?
Ja, natürlich.
So was bräuchte die Papstmaschine auch.
Ja, genau. Also und diesmal hat der Papst also Funkkontakt mit den Piloten aufgenommen und hat die gegrüßt, hat sich bedankt für die Eskorte und hat sich dann im Cockpit der Maschine auch alles erklären lassen. Ich kann mich daran erinnern, Papst Franziskus, der wollte auch unbedingt ins Cockpit mal. Das war auf einer Reise nach Asien und da sind wir relativ nah an der chinesischen Grenze vorbeigeflogen. Und der Papst wollte einmal, weil die Chinesen, wie du weißt, ein ganz schwieriges Verhältnis zum Vatikan haben. Also da gibt es eine eigene Staatskirche, die streiten sich mit dem Vatikan immer wieder. Es gibt viele Katholiken, die in China im Knast sitzen. Aber er wollte aus der Luft einmal China von weitem sehen, weil das für die Päpste vermutlich unerreichbar sein wird, wie übrigens Russland auch. Der russische Patriarch, also der Chef der russischen orthodoxen Kirche, hat immer gesagt, er will nicht, dass der Papst russischen Boden betritt. Aber es gibt halt Länder, die wollen den Papst nicht. Und der Papst Franziskus hat gesagt, dann möchte ich China mal wenigstens einmal sehen. Der war auch im Cockpit. Und jetzt war, wie gesagt, unser guter Leo der 14. auch im Cockpit und hat sich da die ganzen Höhenmesser und das alles erklären lassen. Hochspannend.
Ja gut, und was hat er jetzt denn noch für Herausforderungen? Was ist denn dann los bei ihm?
Du, ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Eine Überraschung und die würde ich jetzt gerne mal dazu holen. Ja, warte mal einen Augenblick. Jetzt gleich meldet sich jemand bei uns. Da ist sie.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Schau mal, wir haben einen Gast heute.
Hallo Heike, hallo Andreas.
Ich sehe da, hallo, dass Ute. Du Ute heißt. Hallo.
Schön, euch zu sehen. Hallo.
Ebenso.
Ja, schön, dich zu sehen. Jetzt sage ich dir, Heike, weißt du, wer Ute ist? Natürlich nicht.
Nein, woher denn nicht? Wahrscheinlich eine Hörerin?
Genau, Ute ist ein Fan von unserem Podcast und Ute hat sich bei mir gemeldet und ich freue mich sehr, dass sie jetzt die Zeit gefunden hat, weil Ute ist nicht irgendwer und nicht irgendwo, weil sie ist gerade auf Gran Canaria. Sie lebt auf Gran Canaria und zwar ganz in der Nähe von dem Dorf, in dem der Papst am Donnerstag sein wird. Und jetzt, Ute, erzähl uns doch einfach mal, wie bist du eigentlich überhaupt dahin gekommen? Wie kamst du aus Deutschland nach Gran Canaria?
Also, ich bin seit 1988 hier. Bin wie fast jeder mit dem Flugzeug hierher gekommen. Aus Gesundheitsgründen meiner Tochter, die hatte Atemwegsprobleme seit Geburt an und das Klima hier ist deutlich besser und wurde uns damals in Deutschland vom Hausarzt auch empfohlen. Und wie man dran sieht, dass ich immer noch da bin, war das sehr erfolgreich.
Das freut uns sehr.
Ja, und mich erst als Mutter.
Ja, das verstehe ich.
Ja, ne? Also ich lebe im Süden von Gran Canaria, oberhalb des großen Urlaubsgebietes Playa de Lesmas Palomas. Und unser Nachbarort, paar Kilometer von hier, ist Arginegin, kleines Fischerdorf mit circa 2700, 2800 Bewohnern. Und Arginegin hat einen kleinen Hafen.
Genau dort, wird der Papst am Donnerstag noch eine Messe zelebrieren. Und ich erinnere mich, dieses kleine Dorf im Süden von Gran Canaria war doch im Jahr 2020 ständig in den Medien. Ich weiß noch, dass man das auch das Dorf der Schande nannte.
Genau, denn mitten bei Corona ist es ja dort zu extremen Ausschreitungen gekommen und extremen Massenankünften von den Migranten vom afrikanischen Kontinent. Wenn man bedenkt, dass es ein 2700 Seelendorf ist und da circa 17.000 Emigranten innerhalb von ganz kurzer Zeit angekommen sind.
Wahnsinn.
Davon waren über 60 auch noch an Corona erkrankt. Also war man dort sowieso schon räumlich so dermaßen eingeschränkt, dass man gar nicht wusste, wohin mit den vielen Menschen. Die ganze Infrastruktur rundherum war absolut nicht dafür gemacht und dementsprechend schwierig war die Situation damals. Und was halt immer wieder super traurig ist, ist, ich denke mal, dass man in der Welt außerhalb Spaniens nicht allzu viel darüber gehört und gesehen hat. Vielleicht mal als eine Sekundenaufnahme in den Nachrichten, wenn überhaupt. Und auf der anderen Seite, Italien, Lampedusa, ist eigentlich ständig in den Nachrichten. Vor allem auch damals gewesen, als die großen Anstürme über Tunesien rüberkamen. Mhm. Uns hat man immer grundsätzlich vergessen. Und das Elend hier, da wir ja genau auch Inseln sind und räumlich sehr eingeschränkt sind, das ist überhaupt nicht vorgedrungen nach Europa. Also weiß man im Endeffekt an den wenigsten Stellen, was hier überhaupt passiert. Die Ströme sind zwar geringer geworden, denn seit damals hat ja unser Präsident Pedro Sanchez im Hintergrund sehr, sehr viele Verhandlungen mit Marokko getroffen. Nicht so leicht, denn es gibt ja doch so einige Unstimmigkeiten zwischen den beiden Ländern. Da geht es um Ceuta, um Melilla, um Westsahara, also der Teil, den wir als Spanien nicht abtreten wollen, Marokko aber gerne zurückhaben wollte. Und das spielt immer im Hintergrund, auch zu den Verhandlungen, dass man quasi an der Wurzel dieses Übel ausradieren kann. Denn es ist ja illegal, dass die hier rüberkommen. Das beschäftigt viele Schlepperbanden, die diesen armen Menschen den letzten Cent aus der Tasche ziehen, wo sich die Familien, die zu Hause bleiben, bis an ihr Lebensende verschulden. Als Großfamilie, nicht nur eine Familie, sondern viele, damit einer auf so einer Nussschale hier rüberkommt, auf diese sogenannten Pateras. Und meistens werden die dann von den Schlepperbanden außerhalb der Drei-Meilen-Zone auch noch verlassen, ganz brutal. Denn dann wird der Motor vom Boot abgenommen, die Schleppleine gelöst, die verschwinden. Da sie ja strafbare Dinge tun, wollen sie nicht erwischt werden, diese Schlepper. Und dann überlassen sie diese Nussschalen mit meistens über 100 Leuten auf einem Boot, wo vielleicht für 20 Platz ist, ihrem Schicksal.
Brutal.
Dementsprechend viele Tote gibt es, auch heute noch, auch wenn Gott sei Dank nicht mehr in solchen Massen wie in 2020. Allerdings ist es auch jahreszeitenbedingt, denn wenn die Strömungen günstig sind vom Festland, das sind ja nur knapp über 100 Kilometer, dann haben wir wieder vermehrt auf allen Inseln an verschiedenen Stellen ankommende Flüchtlinge.
Franziskus hat, als er auf Lampedusa war, damals, das war ja unmittelbar nach seiner Wahl,
ja,
2013, hat er gleich gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und er hat dann im Laufe seines Lebens immer wieder gesagt, wir müssen auch einmal eine Reise machen nach Gran Canaria, weil die Route, auf der mehr Menschen mittlerweile versuchen, nach Europa zu kommen, ist mittlerweile die Atlantikroute. Das sind mehr Menschen als über das Mittelmeer, das sind mehr Menschen als über die sogenannte Türkei-Route. Es ist viel, viel gefährlicher.
Oh ja.
Weil, wie jeder weiß, von der türkischen Insel nach Lesbos, da kann man ja schwimmen, das ist kein Problem. Also das ist auch das ruhige Mittelmeer. Also darüber zu kommen mit einem Boot, das ist überhaupt kein Problem. Aber hier reden wir vom Atlantik.
Ja.
Und wir reden von über 100 Kilometern. Und ich habe mit dem Pfarrer auf Gran Canaria in Playa des Ingles gesprochen, Axel Werner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat zu mir gesagt, wie viele Menschen dort ums Leben gekommen sind, das wird man nie erfahren,
ja,
weil es einfach unmöglich ist, das auch statistisch nur zu erfassen, dieses riesige Grab, das wir dort haben. Und er sagte, man schätze in Spanien, dass insgesamt über diese Route schon über 100.000 Menschen versucht haben, über die Kanarischen Inseln nach Europa zu kommen und die einfach...
Wenn es
reicht und in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber das ist für euch auf der Insel doch auch nicht so einfach. Oder habt ihr damals, oder hast du, Ute, das schon mal gesehen? Hast du Kontakt zu solchen Menschen gehabt? Warst du in dem Fischerdorf schon?
Ich war schon oft in Arginegin, weil es zum Teil auch in einigen Ausflugsrouten mit drin war. Weil man von dort aus mit dem Küstentaxi von Ort zu Ort fahren kann. Also war in einigen Ausflugsrouten für Touristen auch immer der Hafen von Arginegin dabei. Außerdem verfügt der Ort über sehr schöne Fischrestaurants. Es ist ja ein Fischerdorf und hat einen der bekanntesten Wochenmärkte.
Lecker.
Also war ich da schon öfter. Ich kenne diese sehr, sehr begrenzten Möglichkeiten, die der Hafen hat. Und es ist wirklich kein Platz.
Ja, und wie leben denn die Menschen? Gibt es denn da sowas dann wie Zelte oder wo werden die denn untergebracht?
Also damals 2020 hat man an der Kaimauer entlang einfach nur eine Linie mit diesen Plastikabsperrungen für Veranstaltungen gezogen und dahinter saßen die im Freien. Tch. Der einzige Vorteil ist unser Klima, denn mit Regen war ja nicht zu rechnen. Es war aber sehr heiß und die Kaimauer
Pralle
bietet
Sonne,
ja auch nicht den ganzen Tag Schatten.
Hm. Und sind da auch Kinder dabei, Kinder und Frauen,
ja,
oder sind es hauptsächlich Männer?
Der marokkanische Anteil der Flüchtlinge sind hauptsächlich Jugendliche.
Mhm.
Das ist leider, wenn ich das erzählen darf, aber auch der negativste Teil von dem, was hier ankommt. Denn die zeigen zu 80, 90% absolut kein Interesse daran, sich zu integrieren oder hier für den Unterhalt der Familie zu sorgen, zumindest nicht auf legalem Weg, denn einzig und allein ist deren Erwerb der Vertrieb von Drogen.
Mhm.
Das ist bekannt. Der größere Anteil sind, darf man das noch so sagen, Schwarzafrikaner aus anderen Teilen von Afrika. Die kommen zum Teil mit der ganzen Familie. Das Schlimmste ist, dass es auch schon Geburten auf diesen Nussschalen gegeben hat. Das ist ganz schrecklich, wenn man das so sieht. Ich habe es Gott sei Dank nie persönlich miterleben müssen, aber das ist so emotional, dass viele der Helfer, egal von welchen Organisationen, danach selber psychologischen Beistand brauchen, logischerweise. Nicht nur die vielen Menschen, die mit diesen Nussschalen ankommen.
Ja.
Und
natürlich,
die sind in allererster Linie schon im Vorfeld, haben die Spanisch gelernt zum großen Teil. Die bringen auch ihre Papiere mit. Das tun die jungen Marokkaner nicht, die werfen es weg, um als Jugendliche unter 18 Jahren durchzugehen.
Puh, ja.
Ja, und die Schwarzafrikaner versuchen sich halt sofort zu integrieren, versuchen auch ihre Familien zu ernähren. Das sind zum Teil studierte Menschen dabei, die aus höheren Berufen kommen, die wirklich dort in ihrer alten Heimat um ihr Leben fürchten müssen, verfolgt werden, weil sie eine eigene Meinung haben. Und das ist der große Unterschied. Das ist so ein zweigeteilte Menschen, die hier ankommen.
Mhm.
Die siehst du dann auch sehr schnell hier arbeiten, und ihren Unterhalt zu verdienen und sich zu integrieren.
Also ich habe das auf Lampedusa sehr ähnlich erlebt. Also auch erstmal das Dramatische, was du erzählt hast. Also es gab zwei Sachen, die haben mich damals, als wir auf Lampedusa waren mit dem Papst und auch in den Jahren danach immer wieder entsetzt. Das eine war, es gibt auch in Italien diesen Zivil- und Katastrophenschutz, wie in Deutschland auch. Also in Deutschland ist das ja, das heißt es, glaube ich, technisches Hilfswerk. Also das sind Leute, die ausgebildet werden für Erdbeben und sowas. Und diese jungen Männer und Frauen, die in Lampedusa eingesetzt worden sind vom italienischen Katastrophenschutz, waren mit dem Ausmaß des Elends so überfordert, vor allem wie gesagt, durch Geburten, durch tote Kinder, die sie aus dem Wasser gezogen haben, durch die Fischer, die die Leichen der Menschen immer ganz schnell aus den Netzen entfernen, weil sie sonst die Polizei informieren müssen. Und die, ich habe also jede Menge Mitglieder des Zivil- und Katastrophenschutzes zusammenbrechen sehen auf den Kaimauern. Die waren also auf das, was sie da erwartet hatte, überhaupt nicht vorbereitet. Die haben wirklich akut psychologischen Rat gebraucht, weil die waren also so, ich habe das mit einem Fotografenkollegen von mir erlebt, das war tragisch, wir haben also eine Reportage gemacht darüber, das war für mich auch schrecklich, ich habe auch geheult abends, natürlich, den hat es aber so schlimm erwischt, den musste ich ins Krankenhaus bringen, der ist also so, der ist richtig zusammengebrochen, das war ein knallharter Typ, mit dem war ich in Jugoslawien im Krieg, der hat das nicht ausgehalten, das war so schrecklich, also ich verstehe dich, Ute, da sehr gut, und das Zweite ist, das kann ich auch bestätigen, es gibt die Menschen, die in, was die Mittelmeerroute angeht, gibt es ja diese Sklavenlager in Libyen. Das sind also Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, die also unter entsetzlichsten Umständen leben. Und wenn die überhaupt es schaffen, aus diesen Lagern und auf dem Weg durch die Wüste nach Italien zu kommen, dann gibt es einen Großteil von denen, die hochgebildet sind. Also ich habe Ärzte kennengelernt, Ingenieure, die also einfach auf dem Weg zu einem besseren Leben sind und auch in Italien sich in den vergangenen Jahren zum Teil hervorragend integriert haben. Es ist aber wahr, das ist nicht immer so. Es gibt auch hier das Problem, dass in diesen Gruppen Menschen sind, die das nicht wollen, sondern die sind wirklich mit ganz anderen Plänen hier in Europa. Nur der Papst würde sagen, wir müssen versuchen, Menschen zu bleiben. Und ich glaube, das ist da der springende Punkt. Aber wie gesagt, ja, ich fand toll, ich hatte das Gefühl, diese Reise jetzt in diesen so schwer aussprechbaren Fischerort, sag ich nochmal bitte, wie heißt das?
Arginegin.
Arginegin, also Arginegin.
Es ist einfacher auszusprechen, als es geschrieben zu sehen. Ja,
ja, stimmt.
Wie ist denn die Stimmung? Ich habe also auch von Axel Werner gehört, Pfarrer Axel Werner, dass es auch sehr viel Hilfsbereitschaft auf Gran Canaria gegenüber diesen Menschen gibt. Wie hast du das denn erlebt, Ute?
Also unter den Einheimischen gibt es sehr, sehr viele freiwillige Helfer und die sich auch zum Teil zusammengeschlossen haben, um effektiver helfen zu können. Auch wenn Aufrufe waren, was alles gebraucht wird, in der Bevölkerung, das ging dann relativ schnell, dass man bereit war zu spenden, was nur ging, auch wenn man selber nichts hat. Da sind die eigentlichen Canarios, die Menschen, die hier wirklich leben, ganz schnell bei der Sache und helfen. Also da kann man wirklich sagen, Hut ab, das funktioniert bestens.
Ja, das habe ich auch gehört, dass die Solidarität da wirklich beeindruckend sein soll von Menschen, ja, die also bereit sind, diesen armen Leuten, die es irgendwie schaffen, lebendig nach Gran Canaria zu kommen. Weißt du, du hast ja viele Touristen seit vielen Jahren begleitet. Sprechen die mit dir darüber? Interessiert die das?
Die allerwenigsten leider. Wie gesagt, es fehlt an Informationen. Die wenigsten wissen davon. Mhm. Natürlich gibt es auch welche, die das tatsächlich am eigenen Leib miterleben, denn es sind ja auch schon solche Nussschalen angekommen, mitten in Playa de Ingles am Strand. Und die Menschen, die dann da rundum waren, das sind ja meistens Hunderte, die Hälfte läuft davon vor lauter Angst, die andere Hälfte langt aber direkt mit zu. Und die sind dann natürlich viel betroffener und dann kommt auch schon mal der ein oder andere und fragt nach, möchte Hintergründe wissen. Leider sind es aber zu wenige.
Also jetzt kann der Papst im Prinzip aufmerksam machen auf die Problematik. Wirklich helfen kann ja irgendwie keiner, ne? Weil es sind ja alle überfordert davon. Ich sehe da immer so ganz wenig Chancen zu helfen.
Also was ich, glaube ich, schon mal finde, was ganz wichtig ist, das war auf Lampedusa auch so, die einfach auch wahrzunehmen, dass genau. es diese Hilfsbereitschaft gibt. Und dass so viele Menschen wirklich bereit sind zu sagen, wir sind Menschen geblieben und wir werden uns um die kümmern. Und dass dann ein Papst kommt und sich bedankt, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Das war auch auf Lampedusa wichtig, wo also viele Leute gesagt haben, also wir haben jetzt die Nase voll, die Auffangslager sind voll. Und dass dann ein Papst gekommen ist und gesagt hat, ihr habt schon so viel geleistet, vielen Dank. Das finde ich wichtig. Mhm. Und das andere, das Heike finde ich auch, Ute, natürlich ist der springende Punkt, dass wenn ein Papst dahin kommt, dann ist zumindest für diese Tage der Fokus der Welt darauf gerichtet ja. und zumindest weiß man endlich mal, was da passiert. Mhm. Eine Lösung ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht ganz einfach.
Ja, ist wie so eine Lupe, ne? Wie so ein Brennglas. Wenn der Papst irgendwo ist, dann wird da sozusagen ein Brennglas drüber gelegt. Das ist ganz interessant.
Ja, aber vielleicht ist es einfach mal nötig.
Mhm. Ja, absolut.
So, bevor wir dich jetzt nochmal verabschieden, Ute, jetzt haben wir aber beide, Heike und ich zumindest, ich war noch nie auf Gran Canaria. Heike, warst du schon
ich auf Gran Canaria? Ich auch nicht.
Dann gib uns doch nochmal, wenn wir dich schon hier in der Sendung haben, mal 3-4 Tipps, wenn wir nach Gran Canaria kommen, was müssen wir denn dann unbedingt mal machen? Wo müssen wir was essen? Wo müssen wir mal schwimmen gehen? Kann man da schnorcheln? Du bist doch Expertin, dann gib uns doch nochmal ein paar Tipps hier.
Also schnorcheln gehen ist auf Gran Canaria selber im Süden hier Richtung Arginegin, Puerto de Mogán schon möglich, ist allerdings sehr viel effizienter und man bekommt mehr zu sehen, wenn man zwischen der kleinen Insel El Hierro und La Gomera schnorcheln geht. Da ist unter Wasser deutlich mehr zu sehen. Gut essen gehen, da kommt ihr dann alle beide mal und ich bringe euch dahin, vor allen Dingen Fisch.
Okay.
Es gibt in Arginegin ein Lokal direkt am Wasser. Also wenn Flut ist, hast du fast die Füße im Wasser. Da darfst du natürlich keine Servietten oder keine Tischdecken erwarten. Das ist urig, aber so lecker. Habt ihr selten irgendwo Fisch oder Meeresfrüchte gegessen?
Heike, du weißt.
Ja, jetzt geht's los. Ich pack meinen Koffer.
Und vor allen Dingen das allererste, ihr dürft nicht in den touristischen Süden kommen. Sondern ihr müsst euch die eigentliche Insel anschauen.
Natürlich.
Denn leider machen den Fehler viele. Die vergleichen halt dann den Süden von Gran Canaria mit dem Ballermann, wo sie nicht ganz Unrecht haben. Die eigentliche Insel ist ein Miniaturkontinent. Du kannst an einem einzigen Tag zwischen Sonnenbrand und Schneegestöber innerhalb von einer Stunde alles haben.
Wow. Klingt nach Sommer in Hamburg.
Ja. Das ist das, was diese Insel so bezaubernd macht. Du hast Lorbeerwälder, du hast Urwald, Stauseen, du hast Hochgebirge und du hast die Dünen, also Wüste. Du hast alles auf einer winzig kleinen Insel mit gerade mal 1530 Quadratkilometern.
Klingt gut, oder?
Wow, Andreas? Also Heike.
Ja, also Ballermann brauche ich eh nicht, habe ich noch nie gebraucht. Schon daher.
Nein, also da klingt gut. Also vielleicht, wenn du mal nichts zu tun hast, dann treffen wir uns mal bei Ute auf Gran Canaria.
Zack, sind wir bei Ute.
Versprochen, wir machen eine private Tour. Ich zeige euch mein, ich zeige euch mein Gran Canaria.
Super.
Nicht mein Rom, aber mein Gran Canaria.
Sehr schön.
Dafür revanchiere ich mich jetzt, wenn du mit deiner Tochter oder alleine nach Rom kommst, dann gehen wir zusammen in die Peterskirche und essen und ich lade dich auf eine gute Pizza ein.
Das ist doch ein Wort.
Siehst du.
Finde ich auch.
Alles klar. Also erst einmal, Ute, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja,
herzlichen
danke.
Dank, dass du dabei gewesen bist.
Sehr
und
gerne.
Wir wünschen dir alles Gute und wir hören uns ganz bestimmt wieder. Und dann bis zum nächsten Mal, sag ich schon. Vielen
danke,
Dank, Ute.
Ute. Liebe Grüße. Tschüss.
Ich höre euch auf jeden Fall wieder.
Das ist
alles
gut.
Klar. Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Mach's gut, meine Liebe. Tschüss, tschüss.
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 So, das war ja interessant. Meine Güte, was du mir hier alles bietest. Zack,
siehst
kommt
du?
Deine Hörerin ins Bild.
Verrückt. Zack, Gran Canaria. Zack,
ja. Guck schon mal. Haben wir eine Reise geplant, ja.
Ja, genau. Und wir haben sogar jemanden, der uns Fischlokal auf Gran Canaria zeigt.
Ja.
Kannst du mal sehen. Das ist
kannst,
ja wieder richtig spannend
sehen. So, was müssen wir denn noch besprechen diese Woche eigentlich?
Ja, also lass uns doch mal zwei Sätze zu dem Papst und Spanien sagen. Diese Reise ist ja insofern auch wirklich spektakulär, weil er in der Gaudi-Kathedrale den höchsten Kirchturm der Welt eingeweiht hat.
Ich auch schon mal, da war das noch im Bau, da bin ich mit meinem ja damals immer noch nicht Mann drum oben rumgekraxelt und es gab überhaupt gar keine Absperrung und nichts. Also es war so wild da oben in diesen Türmen, das war wirklich gefährlich, aber lustig. Ja, dann
erzähl doch mal von der Gaudi.
Ja, das ist ja alles gefühlt 100 Jahre her, aber das war wirklich, also ich weiß, das ist immer noch eine Baustelle und es war damals noch viel mehr Baustelle und man konnte da immer irgendwo rumkraxeln und guckst du so runter und denkst, oh ja, also in Deutschland wären jetzt hier aber noch 20 Zäune und 100 Gefahrenschilder und wenn ich jetzt mal einen Schritt nach vorne mache, bin ich dann aber ganz schnell unten. Also ich habe mich gewundert, aber es hat mich, also wunderschönes Bauwerk, hat mich sehr beeindruckt.
Mich auch. Also ich muss sagen, das ist ja wahrscheinlich eine der interessantesten Kathedralen der Welt. Und dieser Architekt Gaudi ist ja in der Kathedrale auch begraben unten. Mhm. Und ich meine, es ist auch mal so für Barcelona, denke ich, so einfach eine Reise wert. Also dass der Papst also dieses erstaunliche Bauwerk, also den Turm, eingeweiht hat, das hat mir schon großen Spaß gemacht. Und was mich auch beeindruckt hat, waren einfach die Mengen. Ne? Also Madrid, 1,2 Millionen Menschen bei dem Gottesdienst, ein völlig ausverkauftes, vollgefülltes Bernabeu-Stadion, wo normalerweise Real Madrid spielt. Der Papst, der sich als Real Madrid-Fan geoutet hat, fand ich auch interessant.
Allerdings. Darf ein Papst Fan von einer Fußballmannschaft sein? Man, dann betet er nur für die, ist total ungerecht. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist.
Er betet, also weißt du, ein Papst ist ja auch ein Mensch und auch Franziskus war ja Fan einer Fußballmannschaft in Buenos Aires und zwar der Vorort-Fußballmannschaft und er war Mitglied im Fanclub bis zu seinem Lebensende und bestand darauf, als man ihm schrieb, als Papst brauchen Sie jetzt den Mitgliedbeitrag nicht mehr bezahlen, hat er zurückgeschrieben und gesagt, nein, ich möchte meinen Mitgliedbeitrag bezahlen. Deswegen blieb er in dem Verein von Buenos Aires Fan. Ach,
aber Benedikt war hoffentlich kein Bayern München Fan, oder?
Benedikt war was Fußball...
War gar nicht, gar kein Spiel. Nee.
Ganz, okay. Ich bin mit Franz Beckenbauer bei Benedikt gewesen. Ich erinnere mich daran. Also Franz Beckenbauer war in Rom in einer Audienz und da war ich auch. Und ich habe mich auch mit Beckenbauer unterhalten und der war also auch ganz beeindruckt von dem damaligen deutschen Papst Benedikt dem 16. Aber auch die geringsten Kenntnisse, also dass Deutschland 1990 ja in Rom Weltmeister geworden war.
Sowas auch nicht merken.
Ja, ja gut, also das war damals war Franz Beckenbauer Bundestrainer und Trainer der Nationalmannschaft und dass also der Papst nicht wusste, dass wir durch einen Elfmeter Weltmeister geworden sind, das hat Beckenbauer verstört, weil Andreas Brehme das Tor geschossen hat und dass der Torwart im argentinischen Tor ein Elfmeterkiller war, der die Italiener aus dem Rennen geholt hatte. Das alles wusste Benedikt der 16. nicht, aber wie gesagt, Leo ist da jetzt viel mehr im Rennen. Das war Franziskus aber auch. Deswegen, also mich hat diese Rückkehr zu den großen Massen überrascht, stimmt, aber auf eine gewisse Art und Weise auch gefreut, weil ich fühlte mich so ein bisschen zurückkatapultiert in die Zeit von Johannes Paul II. Es gab ja diese große Krise, zu Recht, die ausgelöst worden war durch das Bekanntwerden des weltweiten Kindesmissbrauchs. Da waren ja die Ressentiments gegen die katholische Kirche völlig berechtigt so groß, dass auch die Zahlen bei Gottesdiensten von Päpsten also drastisch nach unten gingen. Also ich kann mich an einen erinnern in Österreich, da hatten die Organisatoren also auch noch mit Hunderttausenden von Menschen gerechnet, da kamen ganz wenige. Das scheint sich jetzt zu ändern. Also ich hätte auch gedacht, Madrid ist ein Heimspiel, viele Katholiken, aber es ist auch eine sehr säkulare Gesellschaft.
Ich habe da nochmal eine Frage zu diesen Menschenmassen. Ne? Es gibt ja manchmal so komische Studien und Untersuchungen, wenn Menschen auf der Welt irgendwo ganz viele Menschen für irgendwas beten, dass sich dann möglicherweise irgendwas an Energien, keine Ahnung, sammelt und irgendwas passiert. Wenn da jetzt so viele Menschen sind und die beten jetzt alle zusammen für den Weltfrieden, sage ich jetzt mal, erhöht das nicht mal die Chance, dass das irgendwie kapiert, so du als Katholik? Was sagst du?
Also ich bin mir sicher, dass das funktioniert.
Warum tun wir das nicht? Tun die das?
Die tun das natürlich. Ja, also die,
aber vielleicht nicht doll genug.
Nein, die haben das ja ganz doll jetzt getan in Madrid. Also wie gesagt, 1,2 Millionen. Also das ist, ich habe gesagt, klar, katholisch. Ich weiß aber auch, dass die spanische Gesellschaft hatte mit dem Vatikan ja Riesenärger, weil, das weißt du vermutlich, die gleichgeschlechtliche Ehe ist ja in vielen europäischen Ländern eher... ja, zurückhaltend legalisiert und angenommen worden. Spanien war eins der ersten Länder. Das hat den damaligen Papst Benedikt XVI. Also äußerst verstört. Ich war mit ihm zusammen in Valencia, daran erinnere ich mich. Und er hat also eine scharfe Rede dagegen gehalten, dass ausgerechnet das katholische Spanien von dem Prinzip abrückt, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann und Schluss. Also es gibt ohne jeden Zweifel, also er hat dann später nochmal im Jahr 2010 von diesem aggressiven Säkularismus, das heißt aggressive Ablehnung von allem Religiösen gesprochen. Deswegen, sagen wir es mal so, war das immer so ein zweischneidiges Schwert. Ganz viele Menschen, die in Spanien gewesen waren, haben gesagt, das ist eine säkulare Gesellschaft. Die haben sich also von diesem alten katholischen Spanien, so wie sich das die Könige noch wünschen, also schon weit entfernt.
Total, auch die Gesetze in Sachen sexuelle Gewalt und nur Ja heißt Ja und so, die sind da sehr, sehr weit in Spanien. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich so Artikel darüber lese.
Deswegen hatte ich gedacht, Papst in Madrid sicher, gut, erfolgreich, naja, 200.000, 300.000 zur päpstlichen Messe hätte ich vielleicht geschätzt, maximal eine 500.000. Mhm. Aber 1,2 Millionen, das sind ja alles Menschen, weißt du, bei diesen Massenmessen, du siehst ja nichts. Du bist ja, das ist ja völlig unmöglich, den Papst zu sehen. Du stehst irgendwo eingekeilt zwischen Tausenden von Menschen. Aber das ist auch richtig, es gibt ein unglaubliches Wir-Gefühl. Und ich, was mich immer total fasziniert bei diesen Massenmessen, ist die Stille. Also wenn dann der Papst sagt, von über die Lautsprecher Kilometer von dir entfernt, du hast keine Ahnung, wo der steht, du siehst den Altar nicht, du hast keinen Schimmer. Und wenn er dann sagt, lasst uns beten, dann ist es bei 1,2 Millionen, und so war jetzt diesmal in Madrid auch, totenstill. Das ist unglaublich, wie leise Menschen, so viele Menschen dann sein können. Und was ich auch immer dann sehe, was ich auch mich auch beeindruckt, ist so diese Disziplin der Gläubigen untereinander. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass wenn auch Journalistenkollegen in solchen Massenmessen waren und jemand von denen zündete sich da eine Zigarette an, dann kam also sofort irgendeiner der Gläubigen und sagte, hören Sie mal zu, der Papst hat gerade gesagt, lasst uns beten, machen Sie die bitte aus.
Ja.
Das hat mich immer beeindruckt. Deswegen hat mich diese Bilder von dieser riesigen Messe in Madrid auch schwer beeindruckt und mich diese wirklichen unglaublichen Massen von Menschen erinnert, die, ja, das war der zweite, das war der 2,5 Millionen, 3,5 Millionen, damals in Manila, 4,5 Millionen. Das hat mich schon stark daran erinnert. Deswegen denke ich mal, auch das völlig knallvolle Bernabeu-Stadion, da habe ich auch gedacht, also das ist schon, da ist schon sehr viel mehr noch katholische Tradition in Spanien, als man denkt, weil natürlich gibt es auch immer diesen Touri-Faktor, dass du sagst, der Papst ist da.
Ja, klar, 18, ich gehe mal hin und so.
Ich gehe mal hin. Ich war bei dem letzten Papstbesuch eines Papstes in Madrid vor 18 Jahren und das war noch deutlich anders. Also da war diese Ressentiments, die Vorbehalte, die waren noch sehr viel größer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da hat sich jetzt wirklich was getan. Zumal offenbar auch sehr, sehr viele junge Menschen da auf den Straßen waren und diesen wahrscheinlich auch als ziemlich cool empfundenen Papst sehen wollten. Der kam ja auch so cool da diese Treppe runter. Hast du das gesehen?
Also nee, ehrlich gesagt, ich habe es alles überhaupt nicht verfolgt die Woche. Ich muss mir das wohl nochmal angucken. Was war denn cool? Hat er Sneaker an oder was?
Also er kam so, weißt du, wie Päpste gehen, das ist ja nicht so ganz einfach, weil du kannst ja als Papst gucken dir ja in diesem Fall auf der Welt, wenn du mal Pech hast, 1 Milliarde Menschen im Fernsehen zu.
Ja, da solltest also, du keine Flugzeugtreppe runterfallen, ne.
Oder du kannst jetzt auch nicht in der Nase bohren oder mal irgendwie, deine Hose sitzt nicht richtig. Also es ist schon so, auch
ja, deswegen haben die ja immer diese Gewänder, damit auch das alles nicht so auffällt. Das fällt dann immer gut.
Ja, ich wollte sagen, also du guckst ja auch noch mal in den Spiegel, bevor du in deiner Heimatstadt in den Supermarkt fährst. Ja. Aber für einen Papst ist so dieses Gehen jetzt immer so, der schreitet ja eher, als er dass er geht. Und Leo hatte offenbar überhaupt keine Lust zu, weil der latschte so ganz selbstbewusst, aber so, als ginge er, wäre auf dem Weg zu seinem nächsten Tennismatch, also so die Treppen runter. Und ich muss auch sagen, was mich beeindruckt, ist das Arbeitspensum, also diese Masse von Treffen, also in den kurzen Zeitabstand hintereinander, immer wieder lächeln, immer wieder neue Leute. Ja. Das ist echt absolut beeindruckend, wie dieser immerhin schon 70-jährige Mann das abreißt.
Absolut, da fragte auch unsere Hörerin Brigitte, die auch sehr viele tolle Fragen immer schickt, die fragte auch, wie er das gesundheitlich, gibt es da eigentlich immer noch jemanden, der so Notfallmediziner, der da noch immer so mitreist oder so, oder wie ist das so beim Papst?
Also es gibt bei Papstreisen zwei Gruppen. Es gibt den päpstlichen Leibarzt und es gibt natürlich ein eigenes medizinisches Fahrzeug, das nur für den Papst ist.
Ah, okay.
Das ist einmal, kann ich mich daran erinnern, dass das benutzt worden ist. Der Johannes Paul II. Hatte im Kaukasus eine Herzschwäche. Und und ich erinnere mich daran, dass wir in dem Tross mit ihm in eine Kirche gekommen sind und dann schossen Ärzte plötzlich an uns vorbei, schubsten alle zur Seite, auch die HK, und kamen mit einem Defibrillator. Daran erinnere ich mich. Also es gibt immer, die Staaten selber stellen eine Notfallmedizin zur Verfügung, die nur für den Papst gedacht ist. Und wie gesagt, der Leibarzt reist in der Regel immer mit. Der ist aber, wäre nur für den Fall zuständig, wenn es einen Rücktransport gibt, weil im Vatikanischen Protokoll ist es so, wenn dem Papst im Ausland etwas zustoßen sollte, Attentat, Krankheit, Unfall, dann muss er sofort in den Vatikan zurückgebracht werden. Der kann nicht oder wird nicht in dem Heimat, in dem besuchten Land behandelt, sofern sich das machen lässt. Das würde dann der Leibarzt organisieren, also den Transport. Aber wie gesagt, dazu ist es bisher Gott sei Dank nicht gekommen.
Nee, ich kann, wenn mich das auch da so heiß ist und so, sag was, woran kannst du dich erinnern?
Nur dieser, ich kann mich nur an diesen einen Fall erinnern, als der Defibrillator zu dem Papst gebracht wurde. Ansonsten
hat man auch Angst, ja.
Ja, ansonsten gab es also, soweit ich mich entsinne, keine wirklichen, es gab mal einen medizinischen Vorfall, der war aber eher lustig. Was heißt hier lustig? Es war nicht lustig. Aua, in Krakau ist der Papst in der Dusche ausgerutscht. Das war Johannes Paul II.
Ist schön aufs Steißbein geflogen, oder wie?
Nein, auf den Kopf. Oh. Der ist ausgerutscht und ist auf die Badekacheln geknallt. Und das war an einem Samstag. Das war besonders, also wenn du als Papst einen Unfall hast, am Montag kein Problem, Dienstag kein Problem. Problematisch ist mittwochs und samstags oder sonntags, weil sonntags war dann ein großer Gottesdienst in Krakau und er hatte ein großes Pflaster auf der Stirn, das man nicht kassieren konnte und alle dachten, oh Gott, Attentat, es gab so Spekulationen ohne Ende, sobald der
Privatsekretär hat ihn gehauen.
Sobald der Papst also auf den Altar kam und dieses große Pflaster auf seiner Stirn war, sagten alle, Wahnsinn.
Ja, also man muss so einen Privatsekretär, das sind doch die immer in seiner Nähe sind, auch teilweise mit ihm wohnen und so, müssen die vielleicht immer so eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen?
Wäre nicht schlecht. Es gab Pfleger in der letzten Zeit von Johannes Paul II. Und auch in der Zeit von Franziskus. Die hatten eigene Pfleger, die sich um sie gekümmert haben. Also Rollstuhl, das war ja auch klar, der Papst Franziskus konnte ja nicht mehr alleine aufstehen. Also da gibt es schon medizinisches Personal, die um sie herum sind. Aber die Sekretäre haben da eigentlich nichts mehr zu tun. Die sind nur damit zu tun, dass zum 100. Mal irgendein alter Schulfreund angerufen hat und gesagt hat, also unbedingt müsste der Papst sie jetzt zum Abendessen einladen. Also die müssen die abwimmeln. Das ist so deren Job unter anderem, was gar nicht so einfach ist. Also vor allem bei Verwandten ist das immer ein Problem. Also wenn Tante Rita, die schon 10-mal bei ihrem Neffen war, die will jetzt nochmal kommen, weil er der Papst ist, dann muss der Sekretär immer freundlich, aber bestimmt sagen, also Rita, du bist ja schon so oft hier gewesen, also bitte nicht nochmal.
Dieses Wochenende nicht.
Genau. Aber das stimmt schon, das Pensum, das er da abgeleistet hat oder das er noch ableistet in Spanien. Ich hoffe mal, dass wenn er zurückkommt, wird er sich in Castel Gandolfo ausruhen. Da gibt es ja jetzt Möglichkeiten. Es ist Sommer, er kann da im Park spazieren gehen. Ich bin mal gespannt, ob er den Pool benutzen wird, weil Johannes Paul II. Hatte sich ja einen Pool schenken lassen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Pool. Also den werden wir, wie gesagt, der Teil des von Castel Gandolfo ist nicht immer abgesperrt. Also da kann man manchmal auch rein. Vielleicht fahren wir das nächste Mal nach Castel Gandolfo.
Können wir machen. Und hat denn so ein Papst eine schwarze oder eine weiße Badehose?
Er hat eine schwarze, also Johannes Paul II. Hat eine schwarze Badehose, aber ich hätte noch einen besonderen Anreiz für dich, meine Liebe.
Schon wieder?
Du bist ja nach katholischer Sicht noch nicht verheiratet. Und wenn du nochmal heiraten solltest in einer Kirche, also du wirst katholisch und heiratest einen Mann in einer katholischen Kirche, dann darfst du deine Hochzeitsfotos in deinem Brautkleid im Park von Castel Gandolfo machen.
Aha.
Dieses Privileg haben Bräute.
Du kennst mich sehr wenig. Ich merke das schon. Das ist kein Anreiz für mich.
Ja, ich habe gedacht, also stell dir mal vor, du in so einem Kleid mit so einer ewig langen weißen Schleppe.
Mein persönlicher Albtraum.
Und mit einem persönlichen Make-up-Artist und
noch
einem
schlimmer.
Persönlichen Friseur. Dein Mann, also frisch frisiert.
Der müsste sich dann auch so einen Anzug anziehen, dann würde er sich auch bedanken. Ja. Nee, also,
und
das
ihr
ist
dann einfach, Hand in Hand im Garten von Castel Gandolfo. Ja. Wie gesagt, da gibt es diesen Pool zum Erholen. Und dieser Pool ist insofern sehr interessant, weil als der damals gebaut wurde, war schon klar, es wird kein Pool sein für mehrere Leute. Also der Papst geht ja nicht mit seiner Freundin schwimmen oder seiner Frau. Oder
auch nicht mit mir, wenn ich dann noch vorher heirate?
Nein, auch nicht mit dir. Also deswegen war klar, der Pool ist jetzt kein Pool für viele, viele Leute. Mhm. Also das war jetzt nicht geplant, dass der Papst und alle Sekretäre, alle Kardinäle da in den Pool springen. Deswegen ist es ein Ein-Mann-Pool.
Ein Mannpool heißt eine lange Bahn, wo man immer hin und her schwimmt, oder wie?
Genau, es ist ein ziemlich schmaler Pool, der wirklich ausgerichtet ist auf einen Gast und einen Schwimmer. Und ich weiß, dass Benedikt hat den nie benutzt. Franziskus hat den benutzt, als er sein Knie, Schmerzen im Knie hatte, hat er gesagt, also da gibt es auch einen Pool. Er war da, glaube ich, super selten. Also, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt nur ein oder zwei Mal in den ganzen Jahren. Aber jetzt ist ja Leo der 14. wieder häufig in Castel Gandolfo.
Der ist doch schon ein Jahr jetzt im Amt und da ist doch immer dienstags da. Der war noch nie in diesem Pool. Ich glaube, dann wird das auch nichts mehr.
Naja, jetzt ist ja warm und jetzt hat er, ich denke mal, er wird sich nach der langen Reise in Spanien ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Und muss er Angst haben vor Paparazzi da? Gibt es da viele so, die durch die Büsche den Papst in Badehose und so?
Es gibt ein berühmtes Papst in Badehose-Foto, das versuchen Kollegen, die ich auch kenne, seit Jahren erfolglos an Zeitungen zu verkaufen. Die sagen immer alle, wissen Sie, das ist uns einfach
geht
zu blöd.
Nicht.
Gott sei Dank.
Hast du es gesehen?
Ja, natürlich.
Zeigst du mir das mal? Vielleicht, wenn ich mal in Rom bin.
Ich glaube, das lässt sich machen. Aber ich finde das gut und das ist auch ein Zeichen der Qualität, obwohl immer alle so schlecht über Journalisten sprechen. Also meine Kolleginnen und Kollegen haben allen diesen Kollegen, die mit dem Foto kamen, immer gesagt, nee, danke, das ist uns einfach zu blöd. Aber es gibt natürlich immer wieder die Versuche, aber ich denke, bei Leo dem 14., dem wäre das vermutlich sogar egal. Ich glaube aber auch, dass die Angestellten, dass die wenigen Leute, die mit an den Pool dürfen, die werden ihn schon nicht knipsen, denke ich.
Nee, das hoffe ich auch mal. Das ist auch wirklich doof. Und darf nur er da in dieser einen Bahn rum hin und her schwimmen? Oder dürfte der jetzt auch hier sein Privatsekretär, wie heißt er nochmal, was mit E?
Edgar. Ich glaube, der Pool ist, glaube ich, wirklich nur für den Papst.
Ach so.
Also
Verschwendung.
Naja, sagen wir mal so. Also das ist ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist die letzte absolutistische Wahlmonarchie und ein absolutistischer Monarch hat auch seinen eigenen Pool.
Gut, aber es ist kein Weihwasser drin oder so.
Nein, es ist kein Weihwasser drin, sondern es ist ganz, und der war auch jahrelang nicht benutzt. Also ich glaube, der war einfach abgedeckt. Aber jetzt, das ist sehr idyllisch da. Also da sind Olivenbäume und es gibt wunderschöne Hühnerställe. Also.
Ja, Mensch. Ein bahniger Pool, Hühnerställe. Ja, super.
Wenn wir da mal durchgehen, das wird dir gefallen, weil also das sind wirkliche Hühnerpaläste, kann man sagen. Also das sind so nicht so irgendwie so traurige Legebatterien, wie man sie aus so schrecklichen Filmen kennt.
Ja, dann musst du Judith Rakers mal einladen, die hat doch auch Hühner. Ja, mit Judith Rakers müsstest du da eigentlich mal, die bräuchte so eine Sendung nur rund um Hühner und dann besucht sie die schönsten Hühnerställe der Welt. Sie haben ja gleich ein Format entwickelt.
Aber kennt sich Judith Rakers mit Hühnern aus?
Sie hat jetzt selber Hühner. Sie wohnt ja, also sie hatte lange ihre Farm da bei Hamburg, da war ich mal, und da hat sie uns alle ihre Hühner und Hähne und was weiß ich alles gezeigt und Pferde und sonst was. Und Gemüse natürlich wächst da in Hülle und Fülle. Jetzt wohnt sie auf Rügen und hat sie ihre Hühner, soweit ich das weiß, alle mitgenommen.
Aber da du weißt du was? Wir fragen sie mal, ob sie zu uns in die Sendung kommt.
Oder? Um über Hühner zu reden, dann musste man ein bisschen mehr Recherche brauchen wir dann noch.
Okay, gut. Aber wir können über den Hühnerstall der Päpste reden und dann verrate ich dir jetzt mal ein erotisches Geheimnis.
Direkt von den Hühnern zu. Du hast mit Judith Händchen gehalten. Das weiß ich
auch. Ich habe mit Judith Rakers Händchen gehalten in der Sendung.
Eifersüchtig. In welcher Siehst denn? Du? Da war ich aber nicht dabei.
Da warst du da. Natürlich warst du dabei.
Ach so, war das die davon mal davor? Jetzt nicht oder die letzte?
Nein, nicht die letzte. In der letzten haben wir nur miteinander Wein getrunken. Aber in der davor warst du auch Redakteurin und ich war so nervös und dann hat Judith Rakers meine Hand genommen und seitdem erzähle ich überall immer rum. Ich habe schon mal mit Judith Rakers Händchen gehalten.
Siehst du, läuft bei dir.
Es sind auch ganz viele Leute neidisch.
Ja, ein Leben auf der Überholspur. Nicht nur Papst, auch Hühner und Judith Rakers.
Genau. Meine Liebe, schön. Jetzt haben wir wieder eine Stunde voll gequatscht.
Ja.
Ich begrüße erst nochmal die vielen neuen Hörer. Freue mich über euch. Vielen Dank nochmal an Ute, wenn du jetzt nochmal die Sendung hörst. Wir haben uns sehr gefreut, dass du das so kurzfristig möglich machen konntest.
Ja, danke.
Wir danken dir für deine Expertise. Ich freue mich auf nächste Woche. Da bereiten wir Spanien dann nochmal ein bisschen nach und erzählen ein bisschen, wie macht der Papst eigentlich Sommerurlaub?
Ja, also in Badehose ja bisher schon mal nicht.
Dann erzählen wir darüber, was Päpste so im Urlaub machen. Dürfen die ausschlafen? Machen sie Ausflüge? Was hat der Papst vor? Haben die schon mal einen Sonnenbrand gehabt? Welcher Papst hat im Sommerurlaub schon mal sein Leben riskiert, weil er Sachen gemacht hat, die er nicht hätte machen dürfen, weil er viel zu wild war? Das erzählen wir alles nächste Woche.
Ja, und fahren die auch mal privat in Urlaub? Also nicht nur immer diese Reisen mit dem Ganzen. Kann man auch als Papst mal so anonym irgendwo hinfahren? Das würde mich auch mal interessieren.
Das erzählen wir auch. Privates Abhauen der Päpste in den Urlaub. Ich verspreche es euch.
Gut, ich bin gespannt.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, meine liebe Heike, ich freue mich auf dich nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Ich freue mich auch. Bleib gesund und munter und bis dahin.
Bis dann, meine Liebe. Mach's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.